herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Wagner und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine persönliche Investor Story. Bevor wir mit der eigentlichen Podcast-Folge beginnen, will ich dir noch kurz unseren Werbepartner für diese Folge vorstellen. Diese Folge wird dir präsentiert von RWS Coaching und Consulting. Dahinter steckt niemand Geringeres als Profi-Investor und Projektentwickler Max Reidel und sein Coaching-Team. Max war im Übrigen auch bereits im Investor Stories Podcast zu Gast und wenn jemand Ahnung im Bereich Immobilien hat, dann definitiv er. Max und sein Team haben beschlossen, ihr Wissen in Form von Immobiliencoachings weiterzugeben und haben somit nur ein Ziel, dich in diesem Bereich erfolgreich zu machen. Egal, ob du noch am Anfang stehst oder bereits erste Erfahrungen gesammelt hast, Max und sein Coaching-Team können dir definitiv weiterhelfen. Ihr Ziel ist es, dich erfolgreich zu machen und dich dabei zu unterstützen, mit Hilfe von Immobilien ein 6- oder vielleicht auch 7-stelliges Vermögen aufzubauen. Selbstverständlich ist das nicht für jeden etwas. Da erwarten Sie im Gegenzug entsprechende Lernbereitschaft, Arbeitseinsatz und dass du natürlich ein gewisses Grundkapital auch mitbringst. Um herauszufinden, ob du und das RWS Coaching Team zusammenpassen, bieten Sie ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch an, in dem bereits einige deiner Fragen zum Thema Immobilien geklärt werden können. Außerdem sollen in diesem Gespräch bereits erste Ideen entwickelt werden, wie dir das Team weiterhelfen kann. Du willst im Bereich Immobilien richtig durchstarten? Dann bewirb dich jetzt für einen Platz in den Immobiliencoachings von Max Reidel und seinem Team. Alle weiteren Informationen findest du unter www.investor-stories.de/rws-coaching. Den Link dazu findest du auch im Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim kommenden Interview. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Enes Witwit. Hallo, grüß dich, Enes.
Hallo, grüß dich.
Enes, würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Enes Witwit, ich komme aus Heidelberg. Ich bin 24, Immobilieninvestor und gerade auch CTO bei einem Startup. Mhm. Ich gehe gerne laufen, man trifft mich öfters beim Bouldern oder im Fitness. Und genau, ansonsten bin ich eigentlich nur am Hasseln.
Hasseln ist immer gut. Alles klar, sehr, sehr schön. Aber jetzt bist du ja heute im Investor Stories Podcast. Das heißt, als CTO habe ich dich natürlich nur zweitrangig eingeladen. Du bist natürlich auch als Investor aktiv. Das heißt, vorrangig habe ich jetzt verstanden im Immobilienbereich.
Genau, ja.
Und da werden wir auf jeden Fall dann auch tiefer einsteigen im Gespräch noch. Jetzt würde mich aber erstmal ein Ticken das davor interessieren. Das heißt, wie ging es denn bei dir überhaupt los, dass du, jetzt bist du 24, jetzt verfolge ich ja dich auf Social Media auch immer schon wieder, da sind wir schon länger jetzt auf zum Beispiel Facebook befreundet mitunter. Und du hast ja übrigens auch einen YouTube-Kanal, das kann man hier vielleicht auch nochmal kurz dazu sagen. Und da, wo du auch deine Erfahrungen als Immobilieninvestor, obwohl du in Anführungszeichen erst 24 bist, hast du ja doch schon einiges da durch und teilst da wirklich deine Erfahrungen. Das heißt, da nochmal ein kleiner Aufruf an meine Hörer, schaut da unbedingt mal bei Enes auf dem YouTube-Kanal vorbei. Den findet ihr dann auch in den Shownotes. Und ja, wie ging es bei dir los, dass du denn überhaupt dich für das Thema Investments beziehungsweise noch viel allgemeiner für das Thema Finanzen interessiert hast?
Das hat mit 17 angefangen. Da war ich im Krankenhaus und neben mir gelegen war ein Mann Mitte 50 und der hatte auf dem Nachttisch ein Buch und das Buch war Die Macht des Unterbewusstseins von Murphy. Mhm. Und der Mann, der war Unternehmer und hatte irgendwie ein Logistikunternehmen mit 30 LKWs, war sehr, sehr reich und hat aber alles in der Insolvenz dann verloren. Und er meinte zu mir, er hätte wohl nicht alles verloren, wenn er dieses Buch früher schon gelesen hätte. Okay. Und dann habe ich mir das Buch auch gekauft, weil ich echt inspiriert war von dem Mann. Und in dem Buch ging es halt irgendwie um Law of Attraction. Ne? Das war so der erste Anhaltspunkt für mich, wo ich mit Persönlichkeitsentwicklung erstmal in Kontakt kam. Und als ich das gelesen habe, fand ich das, es hat mich so motiviert, dass ich mich einfach persönlich weiterentwickle, dass ich irgendwann auch auf das Thema Finanzen gestoßen bin. Weil Finanzen ist ja auch einfach nur ein Teil von deiner eigenen Persönlichkeit. Ne? Je nachdem, wie diszipliniert du bist, wie gebildet du bist, wie sehr du in dich selbst investierst, desto mehr läuft das auch auf der Finanzebene. Mhm. Und da ich mich schon immer schon für Zahlen interessiert habe, ich habe dann auch Mathe studiert, waren Finanzen für mich eigentlich die schönste aller Formen von Persönlichkeitsentwicklung, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil man da relativ viel mit Zahlen hantieren kann. Ich finde die Finanzbranche sexy. Also immer wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ne, Wall Street, Aktien, alles, was mit Finanzen hat, finde ich einfach sexy. Genau, irgendwie bin ich dann von Persönlichkeitsentwicklung halt rüber zu Finanzen und habe mich da immer mehr und mehr informiert. Als Student habe ich dann mich am Aktienmarkt versucht, weil ich gedacht habe, hey, vielleicht kann ich so meine Brötchen verdienen nebenbei, ohne einen scheiß Aushilfsjob als Kellner zu machen. Okay. Das wollte ich unbedingt vermeiden. Habe dann angefangen mit Optionsscheine auf den DAX und so und genau, und von dort aus habe ich mich dann weitergehangelt, sage ich mal.
Wie erfolgreich war das mit Optionsschein als Student?
Das war anfangs relativ erfolgreich. Das war damals zu der Zeit in Griechenland, da ging es darum, okay, bekommen Sie quasi weiter finanzielle Unterstützung von der EU oder nicht. Und du konntest halt quasi immer darauf wetten, wie eine politische Entscheidung ausgeht. Und dann darauf hast du quasi den Optionsschein gekauft, ob du halt entweder short oder long gehst. Ne? Mhm. Und nach ein paar politischen Entscheidungen hatte ich irgendwie mein Geld verdreifacht. Und da kamen auch meine Eltern ins Spiel und meine Mutter meinte, hey, Alice, super, was du da machst. Hier sind 2000 Euro, mach mal bitte für mich auch mit. Mhm. Und dann tatsächlich habe ich alles verloren auf einem Schlag, okay. Weil ich das falsch eingeschätzt hatte. Und dann musste ich natürlich, oder ich habe mich gar nicht getraut, meiner Mama zu sagen, dass ich ihr Geld verloren habe. Und habe ihr das Geld dann zurückgegeben und ihr gesagt, dass ich das nicht mache, für andere Menschen investieren.
Okay.
Es war eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Und seither habe ich mich übrigens auch noch nicht mehr an den Aktienmarkt zurückgetraut.
Oh, ehrlich?
Ja.
Okay. Und ja, kann man das eigentlich sagen, dass du da damals versucht hast, weil es war ja dann eigentlich, so verstehe ich, so ein bisschen ja, Roulette spielen, oder? Immer auf eine Farbe setzen und hoffen, dass sie kommt. Und wenn sie mal nicht kommt, ist alles weg. War dem so?
Ja, doch, das war schon, aber ja, nee, stimmt, war schon so wie Roulette spielen. Wobei du aber schon letztlich auch politische Entscheidungen, die waren schon manchmal vorhersehbar, ne?
Also, ja, klar.
Ne, und klar, nee, das, klar, war Roulette spielen eigentlich.
Okay.
Aber genau, ich weiß nicht, wie alt ich war. 20, glaube ich, war das vor 4 Jahren ungefähr. Mhm.
Okay, und wie kam dann die Brücke zu den Immobilien? Wurde heute hin?
Die Brücke zu den Immobilien. Ich habe dann das Buch von Gerald gelesen, Investment Punk. Mhm. Und fand das super. Habe dann dem Gerald einen Brief geschrieben, dass ich für den gerne arbeiten würde.
Oh, nice.
Und dann hat der Gerald mir, ich glaube 3, 4 Wochen später, geschrieben, hey Anders, wenn du willst diesen Sommer kommen nach Wien, ich lade dich zu einem Praktikum ein. Und das war mega cool und dann bin ich nach Wien gefahren zum Sommer hin und habe dann bei Gerald im Unternehmen gearbeitet und habe da gesehen, wie er damit das eben alles mit Immobilien macht und wie das bei dem läuft. Und das hat mich super fasziniert und dann war ich auf dem Real Estate Train, sage ich jetzt mal dazu, und war dann fixiert.
Okay. Und das heißt, wann war das genau? Wann hast du gestartet damit?
Das war 2016, war ich beim Praktikum beim Gerald, habe dann aber ja damals noch studiert gehabt und dementsprechend konnte ich auch keine Immobilien finanzieren. Mein erster Kontakt dann wirklich mit Immobilien Investor, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, das war auf Bali in Indonesien, Da habe ich damals so Rent-to-Rent gemacht. Ich habe so Leasingverträge abgeschlossen für ein Jahr und die Zimmer quasi auf Airbnb dann einfach weiter vermietet.
Okay.
Hab dann nebenbei noch als Softwareentwickler gearbeitet für eine Software-Schmiede. Das war also 2017 alles. Hab mir dann Kapital angespart und bin dann Anfang 2018 nach Deutschland zurück und habe mir dann meine erste Immobilie gekauft.
Okay, was hast du damals oder was hat dich nach Bali geführt?
Nach dem Bachelor haben mir meine Eltern eine Reise nach Thailand geschenkt und dann war ich 6 Wochen in Thailand. Ich fand das super. Also es hat mich so fasziniert, in einem fremden Land zu sein, dass ich dann kurzerhand gesagt habe, hey Leute, ich bleib hier auf dem Kontinent.
Okay.
Und schau mal, was ich jetzt mache. Und habe dann auf Facebook tatsächlich einen Jobinserat gesehen als Softwareentwickler für eine deutsche Firma. Habe mich darauf beworben und 2 Wochen später hatte ich eine Festanstellung.
Und die haben das direkt mitgemacht aus der Ferne?
Ja, tatsächlich, bei der Firma, wo ich gearbeitet habe, waren alle remote. Also es gab überhaupt gar kein Office. Das ist ja eigentlich gang und gäbe, vor allem bei Software-Schmieden. Also zum Beispiel ganz große Firmen, wie auch DigitalOcean, sind ja auch fast komplett remote. Die haben ja ein Team von 600 Leuten ungefähr. WordPress ist zum Beispiel auch remote. Also es wird ja immer mehr im Kommen. Genau, und das hat dann eigentlich ganz gut geklappt. Da hatten wir halt immer unsere To-Dos zugewiesen bekommen und haben das einfach abgearbeitet.
Okay, ja, coole Sache. Und dann kamst du wieder zurück nach Deutschland oder wo bist du jetzt ansässig?
Genau, bin zurück nach Deutschland gekommen, wieder zurück nach Heidelberg, wo ich auch studiert habe. Mhm. Mein Vater, der hat sich auch für Immobilien interessiert und die hatten sich überlegt, mit meiner Mutter zusammen wollten sie zusammen eine Kapitalanlage kaufen und hatten da ein Haus gefunden, was ihnen gefällt und dann haben sie aber keine Finanzierung bekommen. Und da meinte mein Dad, hey Ennis, hier, du hast eine Festanstellung, guck dir mal das Haus an, das wäre super, dann hättest du direkt auch mal eine Altersvorsorge. Mhm. Habe ich mir das Haus angeguckt, das war stark sanierungsbedürftig, leerstehend. 120 Jahre alt, Einzelöfen überall und katastrophal Zustand, zugemüllt wie eh und je. Und dann hatte man noch den schönen Feature, dass es eine Erbengemeinschaft war mit 12 Leuten. Man hatte Missbrauchrecht in einer der Wohnungen eingetragen von einer Dame, die nicht mehr handlungsfähig ist. Das bedeutet, dass man, wenn man zum Beispiel das Missbrauchrecht entfernen wollen würde, dann müsste man zum Betreuungsgericht. Und das Betreuungsgericht alleine würde 3 Monate brauchen, um da eine Entscheidung zu treffen. Also das komplizierteste Objekt, was du dir vorstellen kannst, das war mein erstes Objekt.
Okay. Das heißt, was war das ein Mehrfamilienhaus dann, oder was?
Genau,
war
ein Mehrfamilienhaus mit 3 Wohnungen war das.
Okay.
Und das war in Karlsruhe. Und dann habe ich nochmal mit der Maklerin verhandelt. Die wollten 250 dafür. Ich habe denen dann 185 geboten. Und mit viel hin und her und habe ich das dann für 185 bekommen. Und Finanzierung über einen Finanzierungsberater alles geklärt. Und es ging dann alles recht flott. Und okay, dann hatte ich plötzlich ein Dreifamilienhaus am Bein.
Aber wenn du jetzt so schön sagst, da waren eigentlich nur Hürden, in Anführungszeichen. Oder ich nenne es mal nicht Hürden, ich nenne es Herausforderungen. Mhm. Gerade als Einsteiger, ich bin ja selbst gerade im Immobilienbereich eingestiegen und habe da meine erste Wohnung jetzt gekauft. Also ich würde jetzt da sagen, würde mich jetzt als Einsteiger erstmal abschrecken und würde ich sagen, vielleicht doch erstmal eine Nummer kleiner anfangen oder nicht gleich hier so ein Vollsanierer und gleich noch mit Missbrauchrecht und was weiß ich. Was hat dich dazu bewegt, das doch zu tun?
2 Dinge. Die erste Sache ist, ich suche Herausforderungen. Viele Leute oder vor allem meine Eltern haben mich immer gefragt, warum hast du eigentlich Mathe studiert und nicht Informatik? Du hast doch schon immer programmiert. Es ist ja doch viel naheliegender, Informatik zu studieren. Da habe ich gesagt, nee, ich will Mathe studieren, weil ich das schwieriger finde. Und ich möchte mich gerne herausfordern. Mhm. Und in Herausforderungen findest du auch immer den größten Wachstum.
Auf jeden Fall.
Du wächst immer viel stärker an einer Herausforderung als an an einem leichten Problem. Und das Zweite ist, bei Immobilien machst du den meisten Gewinn, wenn du Probleme löst. Und das Haus hatte verdammt viele Probleme. Und ich wusste, wenn ich jetzt zu sehr auf ein Objekt poker, wo der Gewinn nicht zu hoch ist, dann ist die Luft schnell raus bei mir. Aber ich würde ja gerne skalieren. Das heißt, nach dem einen Objekt würde ich gerne noch ein größeres Objekt kaufen. Das heißt, ich konnte gar kein Objekt kaufen, wo ich nicht wusste, dass ich den Preis zum Beispiel verdoppeln könnte innerhalb von einem Jahr. Weil sonst wäre bei mir schnell die Luft raus. Ich habe halt nicht so viel Eigenkapital. Dementsprechend habe ich schon explizit eher nach so einem Objekt dann Ausschau gehalten und suche immer noch meine Objekte nur nach solchen Kriterien, anstatt zu sagen, hey, ich suche eher was Unkompliziertes.
Okay, verstanden. Und ja, wie ging es dann mit dem Objekt weiter?
Das erste Problem war ja dann, wer saniert das? Und tatsächlich war mein Dad arbeitslos geworden zwei Jahre vor dem Objektkauf. Und der hat quasi nach einer neuen Stelle gesucht. Ich bin ja, wie gesagt, gebürtiger Iraker und der kann auch nicht so gut Deutsch sprechen. Seine Zeugnisse werden hier in Deutschland nicht anerkannt. Das heißt, es fiel ihm ziemlich schwer, eine Arbeit zu finden. Habe ich zu ihm gesagt, Papa, gucken wir uns ein paar YouTube-Videos an und lernen, wie man eine Zentralheizung einbaut. und das haben wir dann gemacht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, hast du vielleicht noch ein, zwei Freunde? Meint er, hier, der und der. Die sind auch ein bisschen handwerklich geschickt und dann machen wir das jetzt zusammen. Und dann haben wir uns YouTube-Videos reingezogen und das Haus selber saniert. Und Zentralheizung eingebaut, wir haben die Elektrik neu gemacht, Fenster neu reingemacht, Bäder neu, ne? Und das Haus einfach selber kernsaniert.
Das heißt, eine Kernsanierung anhand von YouTube-Videos. War dem wirklich so?
Yes. Ja, war wirklich so. Die Sache ist, die Leute, die stellen sich oder die denken viel zu kompliziert, wenn es um Immobilien geht. Eine Immobilie, ein Haus, das ist Stein auf Stein. Ja? Oben, wo sind Rohre, da fließt Wasser. Da sind irgendwo Kabel verlegt, da kommt Strom durch. Und irgendwo, ne? Das war es schon. Also es ist ja, die Leute denken irgendwie, das ist Raketenwissenschaft, das ist es nicht. Und ich glaube, die Leute machen sich das alles viel zu kompliziert. Ich kann jetzt nicht für jemanden sprechen, der Eigentumswohnungen kauft, weil da kommt wahrscheinlich ein Rattenschwanz, du musst irgendwelche Protokolle überprüfen, keine Ahnung was, ne? Wenn du aber ein ganzes Haus kaufst, musst du eigentlich nur wissen, was kommt an Sanierung auf mich zu, damit ich das Ding voll vermietet bekomme. Und das kannst du dann an einer Hand abzählen und du sagst, okay, die Heizung muss neu gemacht werden, das und das Fenster muss ausgetauscht werden, hier müssen die Bäder neu gemacht werden. Okay, das kostet mich so viel, das kostet mich so viel und dann hast du es schon, ne? Und wenn du das dann auch selber machen kannst, dann zahlst du auch nur noch ein Drittel von dem, was du normalerweise zahlen würdest.
Wenn du es selber machst, ja, okay.
Sehr krass. Genau, deswegen. Also es ist nicht so kompliziert. Ich glaube, die Leute denken einfach, dass da ist irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Krasses unter der Fassade, aber es ist nicht, es ist nur Stein.
Ja, hört sich jetzt eigentlich, ja klar, logisch an. Auf der anderen Seite, ich bin ja da der große Kritiker, der jetzt erstmal hier sich nach vorne stellt, weil meine Hörer werden bestimmt genauso denken, werden sie jetzt sagen, okay, jetzt bin ich mal böse. Jetzt stellt sich hier so ein 24-Jähriger hin und sagt, es sind ja nur Steine und ich mit YouTube-Videos kann ich das, was ein Handwerksmeister in, weiß ich nicht, wie vielen Jahren Ausbildung lernt, aus YouTube-Videos machen.
Ja.
Wie kommt's, dass, wie soll ich sagen, hast du da nicht Bedenken, dass zum Beispiel die Heizung vielleicht nicht sauber angeschlossen ist und dann mal ein Riesenproblem, eine Explosion überspitzt gesagt oder so passieren könnte, dass vielleicht auch Menschenleben, also ich sag's jetzt mal so krass, dass wirklich auch Menschenleben dann riskiert werden könnten, wenn irgendwas nicht gemacht wird?
Doch, also das waren auf jeden Fall Bedenken, die ich auch selber hatte. Vor allem, weil ich ja das Haus auch privat gekauft habe, also sollten wirklich Menschenleben zu Schaden kommen, wäre das halt ein Riesendesaster. So, unabhängig jetzt davon moralisch und auch finanziell, ne, aber klar, katastrophal. So, und bei der Heizung ist es halt so, anfangs haben wir geguckt, hey, geht es vielleicht, dass wir einfach einen Sanitärinstallateur der macht uns ein Angebot und dann gucken wir mal. Ne? Und dann kamen die Sanitärinstallateure und meinten, hey, nee, sorry, das dauert jetzt, Wartezeit 5 Monate, hier Wartezeit 3 Monate. Okay, und dann nach der Wartezeit, ja, kostet 40.000, ja, kostet 35.000. Naja, und dann haben wir uns gedacht, okay, dann schauen wir mal, wie wir das selber machen. Und dann haben wir einen Sanitärinstallator kennengelernt. Er hat gesagt, gut, wenn ihr das selber macht, dann werde ich danach alles überprüfen, ob ihr das wirklich fachgerecht durchgeführt habt. Mhm. Und dann werde ich die Abnahme machen. Das heißt, ich werde euch eine Rechnung geben und sagen, ich hafte, wenn irgendein Schaden auftritt.
Okay.
So, und das haben wir dann einfach so gelöst, das Problem, dass wir halt quasi einen Meister suchen immer, der uns die Abnahme macht. Das heißt, er checkt alles, ob alles fachgerecht durchgeführt wurde. Mhm. Und wenn ja, sagt er, okay, hier, ich übernehme Verantwortung, dafür müsst ihr so und so viel bezahlen, dass ich quasi jetzt die Verantwortung übernehme.
Okay. Und kann, bei welchen Gewerken machst du das? Bei allen?
Bisher habe ich mich nur an allen außer Elektrik herangetraut. Mhm. Elektrik machen wir jetzt gerade tatsächlich unser erstes Objekt. Wir machen gerade eine Kernsanierung bei einem 5-Familienhaus und da machen wir auch die Elektrik selber. Mhm. Das ist das erste Mal, aber da haben wir uns quasi jemanden ins Team geholt, der Elektriker ist, also der wirklich Meister ist.
Okay.
Genau.
Das heißt, beim Sanitär macht ihr alles selber bei, ich sage jetzt mal, auch Fenster ein ausbauen, Türen ein ausbauen.
Alles. Mhm. Ja, alles. Mhm. Genau. Und da ist auch natürlich dann irgendwann naheliegend, ne, wenn man sich jetzt ein Team aufgebaut hat, dass man halt auch eine Baufirma daraus macht, ne? Wenn du da Leute hast. Und rein theoretisch kannst du dann den Meister einstellen bei dir in der Firma. Und dann musst du es auch nicht mehr von einer externen Firma abnehmen lassen, sondern hast es dann von deiner eigenen Hand. Ne?
Klar. Hast du das gemacht?
Wir gründen die Firma in 2 Wochen. Beim Notar.
Ach, sehr geil. Ja, cool. Das heißt, da wirklich eine eigene Baufirma, die dann auch so sich spezialisiert auf so Haussanierung.
Genau. Wir haben jetzt relativ viel an Sanierung bei uns im Bestand. Wir werden neu bauen, 3-Familienhaus, da haben wir ein Baugrundstück. Wir haben noch 2 Kernsanierungen vor uns von über 15 Wohnungen. Dementsprechend haben wir uns gedacht, okay, dann machen wir einfach erstmal eine eigene Baufirma, die unsere eigenen Sanierungen halt begleitet und stellen da ein paar Leute ein. Und genau. Und in Zukunft könnte man theoretisch auch die Mitarbeiter nutzen für externe Aufträge.
Okay. Und jetzt sagst du wir. Wer ist wir?
Mein Vater, genau. Der war ja arbeitslos und der arbeitet jetzt als quasi Bauleiter.
Ah, okay. Also du mit deinem Papa zusammen machst das, die ganzen Sanierungen dann auch.
Genau, also mein Papa bekommt ein Fixgehalt. Genau. Aber ich plane jetzt auch mit dem, dass der, ich würde ihn gerne mit ins Boot holen und quasi in der Baufirma will ich mit dem quasi die Gewinne in Immobilien reinvestieren, weil er wird gerne Fix und Flip machen. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, dann machen wir die Baufirma, wir sammeln dort Kapital und mit dem Kapital, was du dort sammelst, können wir dann Fix und Flip machen.
Okay, wow, bin schwer beeindruckt und auch fasziniert, weil mit 24, da glaube ich, weiß gar nicht, was ich da damals gemacht habe, das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her bei mir, aber wirklich Hut ab, also sehr, 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 sehr starke Nummer.
Ganz kurz dazu, also vielen Dank, aber ich glaube, ich habe echt gute Menschen in meinem Leben, sage ich jetzt mal, ohne die Unterstützung von der Familie, von meinem Netzwerk, von meinen Freunden, würde das gar nicht gehen. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob es wirklich so unbedingt 100% an mir liegt oder an einfach, dass ich wirklich gesegnet bin mit einem sehr, sehr guten Netzwerk und guten Freunden und Familie.
Ich glaube, das spielt definitiv auch mit rein. Aber wie vorhin schon mal angesprochen, also man muss sich auch erstmal an die Sache so rantrauen. Und das ist auf jeden Fall ein Schritt, den wagen dann auch wiederum nicht viele. Und von daher definitiv Hut ab von meiner Seite. Sehr, sehr geile Nummer. Jetzt würde ich aber gerne nochmal einen kurzen Schritt zurückdrehen, weil jetzt hast du schon ein bisschen erzählt, ich gründe jetzt demnächst eine GmbH für so Sanierungsthemen, habt einige Sanierungen gerade am Laufen. Jetzt würde mich mal natürlich interessieren, du hast ja gesagt, du hast damals mit dem Dreifamilienhaus angefangen.
Ja.
Und wie ging es dann weiter? Vielleicht nimmst du uns noch mal ein bisschen mit an die Hand.
Mhm. Ja, gerne.
Bei dem Dreifamilienhaus, da würde ich gerne noch mal drauf zurückkommen tatsächlich.
Ja, also das Dreifamilienhaus, das haben wir, lass mich überlegen, 3 Monate hat die Sanierung gedauert und die Vermietung haben wir in einer Woche eigentlich voll vermietet, das Haus. Mhm. Genau, und da das Haus generiert gerade einen Cashflow von, keine Ahnung, hat, ne, 1000 Euro oder so im Monat.
Okay.
Also ganz, ganz okay. Das läuft jetzt vor sich hin schon seit jetzt über ein Jahr. Und genau, und das ist übrigens auch ein Baugrundstück. Da machen wir gerade eine Bauvoranfrage für ein weiteres Dreifamilienhaus auf demselben Grundstück.
Okay.
Genau, aber ansonsten läuft das gerade einfach vor sich hin seit 1,5 Jahren jetzt. Und alle sind zufrieden und wir auch.
Und wie ging es dann weiter danach, nach dem Dreifamilienhaus?
Ich habe eigentlich fast zeitnah, ich weiß auch gar nicht, ob das legal war, weil ich habe quasi 2 Finanzierungen gleichzeitig beantragt. Ich habe einmal für das Dreifamilienhaus eine Finanzierung beantragt und hatte dann für das Einfamilienhaus in Heidelberg hatte ich noch ein Objekt, wo ich auch eine Finanzierung beantragt habe. Das lief also parallel, ne? Mhm. Aber ich habe die Banken immer so gegenseitig halt quasi aktualisiert, was die Informationslage angeht. Ich habe der einen Bank immer gesagt, hey, ich bin gerade übrigens da, übrigens auch noch im Gespräch für ein anderes Objekt. Mhm. Und der anderen Bank halt auch immer gesagt, ich versuche immer transparent zu sein. Und das werden auch meine Geschäftspartner auch immer an mir zu schätzen wissen. Und das sagen sie mir auch immer, ich bin halt wirklich super offen mit meinen Projekten. Mhm. Und genau da war das Einfamilienhaus in Heidelberg. Das war so, das war insofern kompliziert, dass das Haus hatte keine Zielgruppe im Markt. Das Problem bei dem Haus war, dass es war super schön, es war echt von der Technik her auf dem neuesten Stand. Das war halt ein Einfamilienhaus. Und das Problem bei dem Einfamilienhaus war, dass die Raumaufteilung eigentlich nicht für eine Familie gedacht ist. Weil da war ein super großer Raum, ein Schlafzimmer und ein Durchgangszimmer. Das heißt, irgendwie, du konntest jetzt keine Familie in das Haus reinbringen. Und dementsprechend waren Leute, die ein Eigenheim gesucht haben, waren nicht an dem Objekt interessiert. Mhm. Sondern es war eher für ein Single-Paar gedacht, die irgendwie niemals Kinder haben wollen. Die wären vielleicht mit dem Objekt zufrieden gewesen, aber sowas zu finden ist schwer. Mhm. Dementsprechend hat das keine Zielgruppe. Wer will so ein Haus kaufen? Kapitalanleger will kein Einfamilienhaus kaufen und ein Eigenheim, Eigenheimleute wollten das auch nicht haben wegen der Raumaufteilung. Und dann habe ich mir da ein Konzept überlegt, wie man die Raumaufteilung mit wenig Aufwand in Anführungsstrichen neu gestalten kann, dass man halt daraus ein Studentenhaus machen kann. Und dann habe ich halt ein Konzept gemacht und das der Bank auch geschildert, wie ich das vorhabe, und die fanden das Konzept gut. Und dann bin ich quasi mit Handwerkern rein und habe das Haus aufgeteilt von irgendwie genau einem großen Raum, ein Durchgangszimmer und ein Schlafzimmer hin zu 7 Schlafzimmer, 2 Bäder und noch ein Wohnzimmer haben wir daraus gemacht. Wir haben noch Keller ausgebaut. Und da versucht ein bisschen Licht reinzubringen. Da ist jetzt ein Wohnpartyzimmer, Waschmaschine reingestellt, ein paar Küchenmöbel reingestellt. Und dann habe ich alle Zimmer vermietet an Studenten und genau, das lief ungefähr auch parallel. Genau. Und dann war das Objekt auch relativ schnell vermietet. Mhm. Genau, und das waren so die ersten 2 Objekte, die waren halt relativ irgendwie letztes Jahr, Mitte letzten Jahres habe ich beide durchgezogen und dann war erstmal Ruhe.
Okay, und jetzt hast du wieder 2 Sanierungsthemen am Wickel, hast du gesagt.
Genau, ich hab dann arbeitstechnisch, was war da los eigentlich bei mir? Ich weiß es gar nicht, ich glaube, ich habe einfach lange gesucht, aber nichts gefunden und dann durch Zufall habe ich im war das im, ich glaube im März, habe ich ein neues Objekt gefunden. Das war eben auch wieder so ein Zweifamilienhaus. Da war, also die Raumaufstellung war super kacke, ne? Und da haben wir halt aus dem Zweifamilienhaus mit irgendwie 180 Quadratmeter Wohnfläche, machen wir gerade daraus ein Fünffamilienhaus mit 250 Quadratmeter Wohnfläche. Das heißt, wir haben nochmal zusätzliche Wohnfläche geschaffen und den Raumaufstellung neu gemacht. Da sind wir gerade so in der Abschlussphase. Und jetzt haben wir auch vor einer Woche, waren wir beim Notar, und haben ein neues Familienhaus wieder in Heidelberg gekauft. Das ist gerade voll vermietet, aber da gucken wir auch gerade, dass wir da vielleicht eine Kernsanierung machen, die Mieter irgendwie rausbekommen und das auch neu revitalisieren, das Objekt.
Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Das heißt, du hast dich da wirklich total auf das Thema Sanierungshäuser oder zu sanierende Häuser und Objekte, die man wirklich noch ja, wo man Potenziale heben kann, spezialisiert. Mhm. Und die suchst du auch händeringend, sage ich jetzt mal
Ja.
Und genau, das ist auch wirklich dein Fokus heute, oder machst du noch andere Themen?
Nee, also ich fokussiere mich rein auf sanierungsbedürftige Mehrfamilienhäuser. Das ist mein Steckenpferd. Und ich tanze zwar öfters auf verschiedenen Hochzeiten, aber auf der Hochzeit tanze ich am meisten.
Sehr gut. Und wenn man jetzt so ein bisschen von oben auf dein persönliches Portfolio, also auf dein Gesamtportfolio schaut, wie setzt sich das zusammen? Vermutlich ein hoher Anteil Immobilien, aber wie genau?
110% Immobilien. Alles klar. Also ich nichts anderes. Ich glaube, das teuerste, was ich abgesehen von Immobilien besitze, ist mein 20 Jahre alter Golf. Der kostet 1,5 oder so. Okay. Aber ansonsten habe ich alles in Immobilien drin.
Okay. Und jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wo kam denn damals das Geld her für das erste Objekt und auch für die weiteren Objekte? Weil ich gehe mal nicht von aus, dass du alles mit 110% finanziert hast, oder doch?
Und zwar das erste Objekt, das war aus Eigenkapitalmitteln. Und aus Krediten. Also ich habe die Nebenkosten und ein bisschen von den Modernisierungskosten selber gezahlt und dann aber die Hälfte der Modernisierungskosten nochmal finanziert und quasi den ganzen Kaufpreis. In Heidelberg, das Einfamilienhaus, habe ich die Nebenkosten auch wieder aus Eigenkapitalmitteln bezahlt. Und da war das Schöne, dass es keinen Makler gab. Also es waren quasi, muss ich nur 7% anzahlen und 100% finanziert. Und dann das Haus in Eggenstein, das Fünffamilienhaus jetzt, wo wir gerade dran sind mit der Kernsanierung, da habe ich auch 100% Finanzierung gemacht. Mhm. Ich arbeite relativ viel mit 100% Finanzierung. Mhm. Und das neueste Objekt und das auch das größte Objekt bisher im Portfolio mit knapp 800.000 Euro Volumen, das ist 100% finanziert. Ja.
Und diese ganzen Nebenkosten, die du selbst bezahlt hast, war das alles eisern von deinen Einkünften ganz normal weggespart oder wo kam das?
Ja, ich habe mir am Anfang für das Haus in Heidelberg hatte ich mir ein Darlehen geholt bei Verwandten. Ah, okay. Und das dann relativ schnell eben wieder zurückbezahlt. Das erste Haus habe ich quasi aus eigenen Mitteln bezahlt. Jetzt das dritte Haus wieder aus eigenen Mitteln. Und jetzt das vierte Haus, da sind ja knapp 100.000 Euro Nebenkosten drin. Da habe ich mir jetzt einen tatsächlichen Co-Investor gesucht, mit dem ich das zusammen mache.
Sehr cool. Wow. Mhm. Sehr, sehr cool. Ja, dann nehme ich doch jetzt mal mit auf die Suche nach neuen Objekten. Wie gehst du vor und worauf achtest du besonders? Und wo findest du sie? Oder wo suchst du
sie? Das ist witzig, dass du diese Frage stellst. Ich habe heute tatsächlich auf Instagram einen Post gemacht, genau zu dem Thema, dass ich verdammt genervt bin gerade von, wie ich selber Immobilienakquise mache, weil ich glaube selber, dass wie ich es mache, nicht gut ist. Okay. Folgendes. Ich habe alle Objekte, die ich im Portfolio habe, die vier Häuser, die habe ich alle aus ImmoScout. oder okay. aus Immowelt. Immowelt tatsächlich, da mache ich sogar manchmal, also da sind echt gute Schnäppchen noch drin. Kann ich echt eigentlich als quasi Geheimtipp in Anführungsstrichen weitergeben. Lieber auf Immowelt anstatt auf Immoscout. Aber das ist natürlich nicht effektiv. Ne? Ich fordere am Tag 10 Exposés an und gucke mir halt an, wie, wo ich denke, dass die Verkäufer Probleme haben beim Verkauf, weil letztlich hier in Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe in der Region, da gehen die Immobilien weg wie sonst was. Ne? Da bringt Handeln kaum noch was. Hier überbieten sich die Leute um die Immobilien. Das heißt, ich muss wirklich konkret nach Problemimmobilien suchen, wo ich von vornherein weiß, hey, das kommt auf dem Markt nicht gut an, aus irgendeinem Grund. Aber das zu finden, das ist halt extrem schwer und ich glaube, mit meiner aktuellen Strategie auch nicht wirklich gut realisierbar. Deswegen haben wir uns jetzt ein Konzept überlegt, mit meinem Co-Investor, mit dem ich das aktuelle Projekt auch bearbeite. Da setzen wir jetzt auf Online-Marketing. Das heißt, wir gehen hin, wir werden Instagram-Werbung schalten, wir werden Facebook-Werbung schalten. Okay. Wir werden die großen Wohnungsbaugesellschaften anschreiben und versuchen vielleicht von denen aus dem deren Portfolio quasi sendungsbedürftige Häuser aufzukaufen. Und das, was wir auch machen, ist, wir sind jetzt versuchen mit Insolvenzverwaltern näher in Kontakt zu treten. Ich weiß nicht, ob es deine Zuhörer wissen, aber Insolvenzen sind ja public. Das heißt, jeder kann einsehen, wer gerade insolvent geht. Man kann auch sehen, wie Privatpersonen insolvent gehen, aber auch Firmen. Und unter den Firmen sind auch zum Teil zum Beispiel Immobilienfirmen dabei, die auch eine Immobilie besitzen. Dementsprechend versuchen wir auch in die Richtung zu gehen. Also wir versuchen uns neu zu orientieren, weil das gerade einfach nicht skalierbar ist, so wie wir gerade arbeiten mit ImmoScout in Immowelt. Und da kommen wir halt unsere Limits. Wir sind extrem frustriert. Wir haben Ziele, irgendwie, keine Ahnung, 1000 Wohnungen in 10 Jahren. Und mit dem aktuellen Tempo geht das nicht. Wir sind unsere eigene Bremse. Und genau, da sind wir gerade einfach an neuen Konzepten dran und schauen mal die Monate, wie die dann funktionieren.
Ja, dann würde ich mal vorschlagen, dann schauen wir alle mal bei dir mal regelmäßig auf Instagram vorbei und verfolgen deine Ergebnisse, wie die du mit dem Thema Online-Marketing machst und wie du deine Suche erweiterst. Also da hoffentlich teilst du da auch deine Erfahrungen dann auf Instagram.
Ja, das ist auf jeden Fall geplant.
Perfekt. Ja, sehr cool. Dann, Enes, lass uns doch mal, jetzt bist du 24, hast, ich sage jetzt mal, in den letzten 3 Jahren eigentlich so richtig durchgestartet mit dem Thema Immobilien. Und was hast du denn in diesen 3 Jahren, oder ich bin überzeugt, du hast in diesen 3 Jahren einiges erlebt, aber was war denn das Negativste, das du erlebt hast, also in dem Fall so ein bisschen dein größter Fehler vielleicht, den du begangen hast in den 3 Jahren?
Projekte abzulehnen. Also ich habe bei einem Deal, den hatte ich letztes Jahr das war Anfang des Jahres, dieses Jahr auf dem Tisch, und den habe ich abgelehnt, weil ich glaube zu feige war. Dann hatte ich ein paar Monate später wieder ein Projekt auf dem Tisch und da war ich zu gierig, wollte nochmal 50.000 Euro runterhandeln, auch verloren. Ne? Also ich habe das Gefühl, ich bin manchmal feige. Und das war eben das kommt halt manchmal bei so Projekten oder bei so Situationen, die halt ein bisschen doch zu groß sind und vor denen ich dann Respekt habe, traue ich mich nicht so richtig. Und eben das war bei diesem einen Projekt, das war ein Mehrfamilienhaus für 1,1 Millionen. Das ist heute deutlich, deutlich, deutlich mehr wert. Und ich habe damals Nein gesagt zu dem Haus und da konnte ich mir jetzt den Arsch beißen. Aber so sind die Dinge. Ne? Also das Problem ist halt, ich glaube, uns ist gar nicht bewusst manchmal, wenn wir so Chancen, wenn wir Nein zu denen sagen, dann reflektieren wir vielleicht nie wieder, ob das eine gute Entscheidung war. Aber auf dem Immobilienmarkt ist es ja ganz transparent, nach kurzer Zeit schon, ob das eine gute Entscheidung war, dann Nein zu einer Chance zu sagen oder nicht. Und dementsprechend ja, das war einfach eine Fehlentscheidung und das ist schade. Das Spielgeld flöten gegangen.
Aber das ist witzig. War das tatsächlich, also weil du sagst, du bist feige, also ich empfinde das jetzt, was du bisher so erzählt hast, alles andere als feige. Also du hast dich definitiv an Sachen rangetraut, wo andere vielleicht direkt mal einen Schritt zurück machen würden. Und
Ja.
war das tatsächlich, weil das Volumen so hoch war, also diese Mio-Grenze überschritten hat?
Daniel, ich glaube, das ist immer relativ gesehen, wo wir uns vielleicht festlegen müssten, was jetzt feige bedeutet. Ich kenne Leute, die sind jünger als ich und die schieben schon Millionenbeträge. Und ich kenne einen 22-Jährigen, der hat einen Club, einen eigenen, der macht Gewerbeimmobilien für 3, 4, 5 Millionen Euro. Und manchmal habe ich auch gedacht, hey, ich bin eigentlich ganz gut unterwegs. Und dann lernst du solche Leute kennen und denkst dir, Alter, ich bin echt eine Schlaftablette. Und das ist, also ich glaube, klar, für, sage ich mal, in Anführungsstrichen, Leute, die nichts mit der Branche zu tun haben, mit Normalos, die halt ne, 100 Euro im Monat sparen, das ist für die komme ich vielleicht nicht feige rüber, aber es gibt viel krassere Leute als ich und die trauen, würden sich an so Projekte rantrauen und sagen, hey, 1,1 Mio, das ist ja nix, ne? Und würden den Deal einfach durchziehen. Und feige war es, weil die Zahlen haben gestimmt.
Oh, okay. Aber
Verstehst du?
was hat dich dann tatsächlich veranlasst? War das tatsächlich die Höhe? Also diese Mio-Höhe?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube, ich wollte, ich hatte Angst vor dem Deal, weil er einfach zu groß war. Und das war quasi der Deal vorher, der war bei 350.000. Und dann war quasi der nächste Sprung auf 1,1 Mio. Und ich glaube, davor hatte ich dann doch Angst und habe mich dann einfach nicht herangetraut, ja.
Okay. Ja, ist ja gar nicht schlimm, weil das Schöne ist, du hast dir reflektiert und hast im Prinzip ja zurückgeguckt und überlegt und im Prinzip ja gemerkt, okay, leider eine verpasste Chance. Das nächste Mal, glaube ich, wird dir sowas nicht mehr passieren.
Nee, auf keinen Fall.
Aber dann lass uns doch auch mal auf die positive Seite schauen. Was waren denn so gesehen die größten oder der größte Erfolg?
Die erste Immobilie, also die hat, da habe ich Blut geleckt. Und das Schöne war halt, dass die Bank nach der Sanierung halt ins Haus kam, die Bank, die das Haus auch finanziert hat, die Sparkasse in Karlsruhe. Und die haben dann sich das Haus angeguckt und halt Gutachten erstellt. Und dann hat die Dame gesagt, hey, das Haus ist jetzt 450.000 Euro wert. Dann habe ich geguckt und gedacht, was haben Sie gerade gesagt? 450? Das heißt, ich habe innerhalb von 4, 5 Monaten vor Steuer ich knapp 200.000 Euro Gewinn gemacht. Dann habe ich geguckt. Dann habe ich gedacht, ich muss unbedingt nochmal so ein Deal machen. Und dann fing halt die Suche an, ne? Und dann wollte ich unbedingt weitermachen. Ich wollte unbedingt den nächsten Deal machen. Und am besten so abgeranzt wie möglich, ne? Und ja, aber es ist schwer. Es ist ein sehr schwieriger Markt gerade und findet man leider jetzt nicht so viel.
Okay. Und was ist beispielsweise mit einzelnen Wohnungen, weil du sagst, du hast dich eigentlich eher auf so Häuser spezialisiert. Was ist denn mit einzelnen Wohnungen, die vielleicht komplett runter sind?
Ja, also für mich ist immer so Opportunitätskosten, ne? Wenn ich jetzt meine Zeit verschwende mit einer Wohnung, die mir potenziell 20.000 Euro bringt, ne, an Gewinn, dann ist es halt verschwendete Zeit insofern, weil ich in der Zeit hätte halt einen Deal machen können, der mir 300.000 Euro bringt, ne? Für mich, ich versuche eine Regel in meinem Leben zu etablieren, und zwar immer größer werden. Weil ich kann nicht anfangen, kleinere Deals zu machen. Das würde mich aufhalten. Denn dann würde ich einen Schritt zurück machen. Und mein Ziel ist es immer, mehr Volumen in meine Deals reinzubringen. Weil je mehr Volumen, desto mehr potenzieller Gewinn.
Klar.
Und dementsprechend versuche ich nicht meine Zeit zu verschwenden. Ne? Ich versuche lieber stecke ich alle Zeit in eine Akquise von einem großen Deal, anstatt 5 kleine Deals zu machen. Weil da lerne ich nichts. Und das ist so, ne, ist immer ein Kleinkram.
Cool. Think big, sagt man so schön.
Ja, finde ich auch.
Sehr cool. Sehr, sehr geil. Ja, ich bin nach wie vor schwer beeindruckt und bin überzeugt, dass man von dir noch einiges hören wird. Und jetzt hast du schon gesagt, du gründest gerade mit deinem Papa eine GmbH, so eine Sanierungsfirma, sage ich mal. Aber wenn du jetzt so die Uhr so mal 5 oder 10 Jahre nach vorne drehst, wo soll die Reise noch hingehen bei dir?
Ich habe das ja vorhin erwähnt, 1000 Wohneinheiten ist das Ziel.
Oh, ehrlich? In 10 Jahren oder
ja,
was?
Ja, in 10 Jahren. Ja, ich glaube, ich habe irgendwo aufgeschrieben, 2028 oder 29 ist das bei uns. 1000 Wohneinheiten wollen wir auf jeden Fall knacken.
Okay, also du mit deinem Papa zusammen?
Mit meinem Co-Investor,
mit
dem ich da zusammengetan habe. Genau.
Okay.
Ja, das ist mein Papa, das ist eher, der ist ja schon alt, ne? Und ich will, dass er so ein bisschen als Hobby aufzieht und einfach ein bisschen Spaß hat, ne? Und er soll sich ja ein bisschen austoben. Ich will den jetzt nicht irgendwie, ne, hier reinziehen ins irgendwie Daily Business und ihn da stressen. Das will ich nicht. Also, der soll das ein bisschen genießen. So als Vorrente, basically.
Okay. Bei wie vielen Wohneinheiten stehst du jetzt aktuell?
17 plus ein Familienhaus.
Also 18.
Ja, sozusagen.
Okay, ja, da ist ja noch gut Luft nach oben Richtung 1000, aber da bin ich zuversichtlich, dass wenn du dann mal die größeren Deals, wie du schon gesagt hast, wirklich in Angriff nimmst, dann geht da das Gas nach oben. Da bin ich sehr gespannt, was man von dir noch hört. Und ja, super, super geil. Lass uns mal kurz auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, und zwar das Thema Bücher. Du hast eingangs ja schon 2 Bücher erwähnt, die dich auf deiner Reise begleitet haben. Einmal das Buch, das habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf, mit dem Herrn oder mit dem Unternehmer im Krankenhaus. Magst du nur mal kurz den Titel?
Ja. Das ist Die Macht des Unterbewusstseins von Murphy.
Und dann noch das Buch vom Investment Punk.
Genau.
Gibt es noch weitere Bücher, die du, wo du gelesen hast, wo du sagst, die kannst du unseren Hörern wärmstens empfehlen?
Nee, würde mir jetzt spontan nicht keins einfallen.
Okay.
Aber was, also abgesehen natürlich, ne, voll von den Klassikern. Also Rich Dad Poor Dad natürlich. Muss sich jeder gelesen haben. Aber ansonsten lese ich halt sehr viel so Mindset-Bücher. Also zum Beispiel Der Alchemist. Was ist denn noch? How to Win Friends and Influence People von Carnegie. Solche Bücher lese ich viel.
Ja, aber bei den Büchern, da war ich jetzt gar nicht so sehr auf Investments bezogen. Also das kann von mir aus auch auf gut Deutsch sein, dass du sagst, ich lese die Bibel, weil es mir einfach
fürs Leben viel hilft oder so. Fall, ja, dann kann ich auf jeden Fall How to Win Friends and Influence People empfehlen. Das ist eines der Bücher, die mich am meisten weitergebracht haben von Carnegie.
Das ist tatsächlich ein Buch, das ich immer wieder empfehle und immer wieder zu Geburtstagen verschenke an Freunde, die es noch nicht haben, und dann sage ich immer, lest dieses Buch einmal im Jahr und du wirst sehen, du wirst immer wieder was Neues rausziehen.
Ja, das stimmt.
Einfach toll, das Buch. Ja, werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, und ja, absolute Empfehlung auch von meiner Seite. Ja, Ennis, sehr, sehr geil. Ich bin immer noch hin und weg von deiner Story. Ist sehr, sehr cool, was mich immer noch total sprachlos macht. Wie du gesagt hast, wir haben einfach mal eine Kernsanierung mit YouTube gemacht. Ging alles. Fand ich super. Aber jetzt lass uns mal kurz auf was anderes zu sprechen kommen. Jetzt bist du ja schon auf deinem Weg oder in einem sehr, sehr großen Weg und sehr, sehr starken Weg in Richtung großer Immobilieninvestor zu werden. Oder bist ja eigentlich im Vergleichsweise zu anderen. Aber jetzt stell dir mal vor, du würdest finanziell neu starten müssen. Und zwar gebe ich dir jetzt mal ein paar Randbedingungen mit. Und zwar, du bist morgen eine fremde Person, also jemand anderes einfach, wachst in den fremden Körper auf, so sagen wir es jetzt einfach mal. Du hast als diese Person einen Angestelltenjob, verdienst 1.500 Euro netto und hast auf dem Tagesgeldkonto 10.000 Euro liegen. Was jetzt komplett flöten geht, ist dein Netzwerk, das du dir bisher aufgebaut hast. Was du aber hast, ist dein Wissen aus deinen bisherigen Erfolgen und vielleicht auch Misserfolgen, wer weiß, aber aus denen lernt man ja meistens bekannterweise ja auch am meisten.
Ja.
Wie gesagt, das heutige Wissen ist vorhanden, Netzwerk nicht mehr und die Rahmenbedingungen sind gegeben. Und du müsstest jetzt morgen als diese Person finanziell neu starten. Was würdest du tun?
Ich würde tatsächlich mit einem mit Fix und Flip anfangen. Mit vielleicht einer kleinen Wohnung flippen und mir immer aber Geld beiseite legen dafür, dass es reicht, auf Immobilienkongresse zu gehen und da mein Netzwerk zu erweitern. Mhm. Also zwei Investments eigentlich. Eben das eine Investment ins Netzwerk durch die Kongresse und das andere Investment immer schön in Fix und Flips. Das kann man ja mit 1,5 netto, dann sucht man sich halt eine Wohnung für 30.000, 35.000, vielleicht ein bisschen außerhalb, flippt die und versucht da ein bisschen Cash zu generieren und größer zu werden.
Okay. Und dann wirklich mit Fokus auf Fix und Flip oder erstmal Kapital aufbauen und dann wieder da weitermachen, wo du heute theoretisch
genau, bist? Genau, Fokus auf Fix und Flip und dadurch halt Kapital aufbauen. Mhm. Und halt immer größere Flips machen.
Okay. Und ja, jetzt die spannende Frage, warum machst du das heute nicht auch?
Ich habe ja gesagt, dass das erste Objekt, das generiert 1.000 Euro Cashflow, das zweite Objekt generiert 1.200 Euro Cashflow, das dritte Objekt generiert knapp 2.200 Euro Cashflow. Wow. Das Schöne bei mir ist halt, dass der Cashflow relativ konstant ist dann und relativ groß ist und dementsprechend muss ich keine Flips machen, um neues Kapital zu generieren.
Okay.
Und durch mein Netzwerk habe ich ja schon, müsste ich rein theoretisch nie wieder Eigenkapitalmitteln einsetzen, um ein Immobilien-Deal zu machen. Mhm. Der Thomas Knedel macht das ja auch mittlerweile so, dass er eigentlich nur noch mit Co-Investments arbeitet. Mhm. Und so kann man natürlich schön skalieren. Aber um dahin zu kommen, muss man ja erstmal 30, 40, 50.000 Euro auf jeden Fall Cash haben, dass man diese Schiene fahren kann. Und dementsprechend würde ich auf jeden Fall mit fixen Flips auf 30, 40.000 Euro hoch und dann eben auf die andere Schiene rüber mit sanierungsbedürftige Häuser kaufen und dann renovieren und dann halten. Und dann kann man ja sein Nettoverdienst immer weiter aufstocken und dadurch immer größere Objekte machen. Und dann kann man ja durch eine Zusatzsicherheit quasi auf den sanierten Immobilien immer weiter größere Immobilien kaufen. Mhm.
Schön. Wunderbar. Mhm. Theoretisch nur nachmachen mit den Rahmenbedingungen.
Ja.
Sehr cool. Enes, jetzt würde ich sagen, kommen wir auch langsam zum Ende. Die Stunde haben wir bald geknackt. Vielleicht kriegen wir sie noch gerade hin. Jetzt stell dir mal vor, jetzt kommt morgen ein absoluter Einsteiger auf so einem Immobilienkongress zu dir und sagt, Enes, ich habe deine Podcast-Folge, deine Geschichte gehört, fand das total inspirierend und hätte voll Bock, morgen mit genau dem gleichen Thema zu starten, wie du auch angefangen hast. Gib mir doch mal einen Rat mit, wie soll ich starten? Was würdest du ihm sagen?
Hat derjenige bisschen Cash auf der Seite?
Das sagen wir mal ja.
Ja, also rein theoretisch, ne, würde ich jedem dasselbe empfehlen, sich eben ein kompliziertes Objekt rauszusuchen, sanierungsbedürftig, von den Gegebenheiten auch kompliziert, vielleicht sogar komplizierte Mieter, mit denen man sich irgendwie am besten noch rumstressen muss und einfach anfangen. Keine Angst haben, einfach durchziehen. Und durch die Probleme mit den Mietern, durch die Probleme mit dem Haus, wird man lernen, wie man Sachen reparieren muss. Man wird lernen, wie man mit Mietern umgeht, man wird sich mit Mietrecht auseinandersetzen müssen. Und dementsprechend wird man schon nach einem Objekt gefühlt schon so gewachsen sein, dass man eben extrem viel Learning hat und bereit ist, viel, viel größere Objekte direkt danach machen zu können.
Sehr, sehr schöner Rat. Dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende, Ennis. Wenn dich einer unserer Hörer erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen?
Am besten erreicht man mich tatsächlich auf Instagram. Da versuche ich mehr und mehr von meinen Erfahrungen zu teilen und aktuelle Projekte zu teilen, aktuelle Ratschläge, die mich vielleicht gerade betreffen, wo die eben aktuell gerade für mich sind. Mhm. Das heißt einfach auf Instagram, Anna Sitwit, da könnt ihr mir folgen und da könnt ihr mir auch schreiben, wenn ihr Fragen habt oder Feedback. Ich freue mich immer auf Zusendungen.
Alles klar, schaut unbedingt bei seinem Instagram-Kanal vorbei oder bei seinem Instagram-Profil und auf seinem YouTube-Kanal, so rum war es richtig. Und beides findet ihr später dann auch in den Shownotes und genau, schaut unbedingt vorbei und im Zweifel haut ihn mal an. Ennis, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und die wirklich sehr inspirierende und tolle Geschichte, die du hier gelassen hast.
Und ja, Daniel, ich danke dir.
Ja, die letzten Worte, mein Guter, die gebühren dir.
Ja, hat mich sehr gefreut, ne, hier auf dem Podcast zu sein. Daniel, du bist ein super Typ. Und naja, Leute, einfach machen. Habt keine Angst vor Problemen. Probleme lassen euch wachsen. Und macht nicht den Fehler wie ich und scheut manchmal vor zu großen Aufgaben. Es gibt keine zu große Aufgabe. An jeder Aufgabe kann man wachsen.
Schönes Schlusswort. Ich danke dir, Ennis. Mach's gut.
Danke, mach's gut. Ciao.
Ciao, ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Hat dir der Investor Stories Podcast gefallen, freue ich mich über eine Rezension bei iTunes. Damit hilfst du mir, diesen Podcast für noch mehr Zuhörer sichtbar zu machen. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, habe die Ehre, dein Daniel.